Von daher fordert er auch eine weitere außen- und sicherheitspolitische Debatte ein, die sozusagen auch in der Regierung und auch sozusagen für ihn immer nach einer Einzelfallentscheidung zu gehen. Und natürlich hätte das in der Konsequenz, wenn Rüstungsexporte weiter reduziert werden, dass man dann eine andere Debatte darüber hat, was braucht man denn wirklich zur Verteidigung. Und das bedeutet auch, dass Rüstungsproduktion auch dann unter Umständen teurer wird. Und also in dem Sinne hat er sich auch klar abgegrenzt an
Auch
dem
hier
Punkt.
gibt es wieder eine Kontroverse. Die CDU will diese Debatte nicht. Also
Ja, klar.
er sagt mal, das Parlament soll darüber diskutieren, es muss eine Begründung geben, die kann er ja liefern. Aber er hat uns vorige Woche auch gesagt, also die CDU, die Kanzlerin, will diese Debatte nicht. Also von daher, da gibt es eben ganz klare Kontroversen in dieser Koalition. Und ich denke schon, dass er auch zu so einer Veranstaltung kommt, weil letztlich stärken wir sie, seine Position ja.
Absolut. Und wenn jetzt tatsächlich die Diskussion weitergeht.
Ja, das war jetzt meine nächste Frage. Wenn es jetzt diese Debatte gar nicht gibt, wie geht es denn bei Ihnen jetzt weiter? Also wo, das wird ja jetzt nicht das Ende Ihrer Kampagne sein, sondern nur ein Teilschritt.
Es ist erstmal ein Teilschritt, aber ich denke, wir werden natürlich weiterhin versuchen, mit Aktionen und Informationen und natürlich auch mit der Forderung, nochmal mit Teilforderungen an die Öffentlichkeit zu gehen, was Frau Hoffmann vorhin schon mal angesprochen hat, in die Frage der Kleinwaffenexporte. Also da zu sagen, das zu fokussieren, weil es hat einen Vorteil, weil es gibt nur wenig Kleinwaffenhersteller. Es ist ein begrenzter ökonomischer Wert im Gegensatz zu einem Kriegsschiff, was ja relativ viele Leute beschäftigt. Und es sind bei Heckler und Koch heute nur noch 600 Leute im Gegensatz zum Jahr 1990, wo ungefähr noch zwischen 2.000 und 3.000 Leute beschäftigt waren. Also sozusagen der gesellschaftspolitische Nutzen ist wenig. Und eine andere Forderung ist natürlich, keine Hermesbürgschaften für Rüstungsexporte zu geben. Damit würde zumindest im U-Boot-Bau natürlich auch die Frage auftauchen, welche Firma nimmt das dann noch in Kauf oder dann nochmal Kriegsschiffe zu produzieren oder U-Boote zu produzieren. Und was wir auch haben, ist zurzeit die Frage der Konversionsdebatte. Die IG Metall Stuttgart hat ja eine hervorragende Erklärung verfasst, indem sie im Oktober letzten Jahres klar gesagt hat, Rüstungsexporte sind menschenverachtend, was auch zum Aufruhr in der Rüstungsindustrie gefordert hat. Also das heißt auch mit den Erklärungen von Gewerkschaften, Kirchen weiterzuarbeiten, in die Öffentlichkeit zu tragen und das Thema Rüstungsexport sozusagen am Kochen zu halten.
Und ein Thema, das wir gesetzt haben, ist Grenzen öffnen für Menschen, Grenzen schließen für Waffen, weil wir an ganz vielen Stellen beobachten, dass es Zusammenhänge gibt zwischen den Rüstungsexporten, zwischen dem Verbringen von Waffen in Gebiete, wo Konflikte sich dadurch verschärfen und eskalieren können, und der Situation, die da so gewalttätig entsteht, gegenüber sehen sich viele Menschen dann zur Flucht gezwungen. Und insofern hat die Rüstungsexportpolitik auch viel mit unserer Flüchtlingspolitik zu tun. Und die Ursachen dafür werden teilweise wirklich dadurch geschaffen und verstärkt. Und das sind Zusammenhänge, die wir in der Diskussion jetzt sukzessive weiter verbreiten wollen. Ja, ich meine, im Grunde haben wir eh schon 78% der Bundesbürger, die nicht liefern wollen in Spannungsgebiete. Und man muss es präsent halten. Man muss den Menschen auch weiterhin Gründe dafür geben, warum die Rüstungsexporte schaden und zur Verletzung von Menschen beitragen.
Auf Ihre Frage, Petitionsausschuss, die diskutieren jetzt auch nochmal einen Erfolg, dass die Parlamentarier merken, oh hoppla, das ist ein Thema, das bleibt bei uns, da können wir aufgreifen. Das ist was, wo wir sozusagen dann auch nochmal als außerparlamentarische zivilgesellschaftliche Gruppierung dranbleiben müssen, dass eben genau das Fenster, das jetzt auch nochmal durch das Bundesverfassungsgericht, und da sollte Herr Gabriel das nicht alles auf seine Initiative zurückfahren, auch wenn jetzt ein paar Zahlen rückläufig sind. Man kann noch nicht vorhersehen, wie die nächstes Jahr und übernächstes Jahr sind. Wir sind immer noch ganz, ganz, ganz oben mit dabei. Dass das Bundesverfassungsgericht hier ein Fenster aufmacht, das erstmal etwas Licht in das Dunkel, hineinbringt. Und die, was viele nicht hören wollen, ganz hinten, ich glaube so Randziffer 135 des Urteils von letztem Jahr, ja, massive Fragezeichen, auch das wollte er heute nicht verstehen, gesetzt haben an diesen Entscheidungen, wie hier beim Abendessen, also diese Peschmerga-Geschichte ist ja eine Abwägungsgeschichte. Alles wunderbar, nur sie muss dort stattfinden, wo sie hingehört. Die hat ja irgendwo im Kanzleramt beim Abendessen und Herr Seehofer sei auch noch dazugekommen. Was der damit zu tun hat, weiß ja kein Mensch. Und dann diskutiert am 1.9., also am Montag, am Antikriegstag, einen Tag nach diesem Abendessen, diskutiert dann ein Bundestag, der dann eine Entschließung irgendwie verabschiedet, also völlig unzuständiges Gremium. Und Gabriel tut so, als sei das eine breite Debatte und dann eine lang vorbereitete Entscheidung. Der stellvertretende frühere Präsident des Bundesausfuhramtes sagt, grundgesetzwidrig, völkerrechtswidrig, ja, was hier passiert ist. Da ist nicht mal die jetzt schon sehr merkwürdige Entscheidungsstruktur eingehalten worden, sondern das war was ganz Besonderes. Also da Licht jetzt ins Dunkel zu bringen, was das Bundesverfassungsgericht sagt, erhebliche Zweifel an der Verfassungsgemäßheit des Bundessicherheitsrates. Das ist ein Kabinettsausschuss, der nicht einfach Verwaltungsentscheidungen treffen kann. Ganz hervorragend. Also es ist nicht nur Ströbele hat verloren, so kam es in den Medien rüber, oder die Grünen haben verloren, sondern da sind ganz wichtige Punkte und auch der Punkt hineingesetzt worden, die Kontrolle des Parlaments für diesen wichtigen außenpolitischen Bereich, die muss natürlich gewährleistet sein, die ist vorhanden. Aber händeringend schreit das Bundesverfassungsgericht auch danach, Mensch, wacht auf, Abgeordnete, ihr habt's in der Hand, tut was. Und mit unserem Vorschlag würden wir denen eigentlich genau in die Hände spielen. Es ist nur die Frage, ob sie den Mut haben, es eben zu tun und sich im Grunde gegen die Exekutive zu stellen.
Es gibt eine große Unsicherheit bei allen Parteien über die Frage der parlamentarischen Kontrolle, ob Vorinformation oder Ex post oder Beteiligung an Entscheidungen. Und ich habe jetzt auch nochmal, die Grünen hatten ja mal einen Vorstoß gemacht, also dass auch so ein parlamentarisches Gremium eingerichtet werden soll. Es gibt auch eine kryptische Bemerkung im Koalitionsvertrag dazu, aber das ist irgendwie tot. Da wacht sich keiner ran, weil die verschiedenen Länder haben, einige haben mal eine Studie gemacht, Großbritannien, Schweden und so, aber die haben unterschiedliche Modelle der Mitwirkung oder Vorinformation, aber es ist alles suboptimal. Also das ist deshalb müsste, wäre eine rechtzeitige Information und außenpolitische sinnvolle oder umfassende außenpolitische Gründung wäre eigentlich das richtige Instrument, um für den nächsten Fall zu sagen, wenn es nämlich einen Aufschrei gibt in der Öffentlichkeit bei dem Parlament, dann werden sie beim nächsten Mal sagen, oh, so können wir es aber nicht mehr machen. Und das erhöht ja die Transparenz. Nicht.
Gut. Kurze Bemerkung zur Aktualität. Rüstungsexporte, habe ich das eingangs gesagt? Also Griechenland fordert im Moment 100 Millionen Entschädigungszahlung von deutschen Firmen. Das zeigt, Rüstungsexporte stören den sozialen Frieden, selbst wenn gar kein Krieg ist und wenn die Waffen gar nicht eingesetzt werden. Weil da ist Korruption im Spiel gewesen. Und Griechenland ist das Land, was deutlich macht, auch innerhalb von Europas schaffen Rüstungsexporte echte Probleme. Und das fand ich ganz spannend, dass wir das heute dann direkt hatten.
Jahrelang die Verschuldung offensichtlich ist, hat man locker weitergeliefert.
Ja, und gesagt zur Abschluss.
Dankeschön für Ihr Interesse. Sie sehen, wir könnten hier den ganzen Tag noch weiterreden und würden uns freuen, wenn der SWR das alles allen Menschen erzählt. Danke für alles, was Sie tun. Sie wissen, wo Sie uns erreichen, wenn Sie wirklich noch was von uns möchten.
Ein Termin für den Südwesten. Am 17. April werden wir in Stuttgart vor der Staatsanwaltschaft sein, weil seit 5 Jahren Jürgen Gräßlin ja die Anzeigen gegen Heckler und Koch hat und das seit 5 Jahren verschleppt wird. Das ist der 5-jährige Jahrestag.
Verschleppt.